Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute haben wir eine ganz besondere Persönlichkeit zu Gast, Bettina Gräfin Bernadotte. Sie ist nicht nur Chefin der zauberhaften Insel Mainau am Bodensee, einer der grünsten Oasen Europas, sondern auch treibende Kraft hinter dem legendären Nobelpreisträger-Treffen in Lindau. Sie ist damit sowas wie eine Brückenbauerin zwischen Tradition, Naturwunder und wissenschaftlicher Weltelite. Gräfin Bettina, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Hallo, Frau Gräfin Bernadotte.
Hallo.
Jetzt haben wir uns schon ein paar Mal auf Ihrer schönen Insel Mainau gesehen und da gab es immer ein freundliches Hallo. Aber wie begrüßt man eigentlich eine Gräfin so richtig formell richtig?
Wir sind da ja sehr entspannt, hoffentlich. Und es gibt da alles von Gräfin Bernadotte über Gräfin Bettina. Genau.
Okay. Dann sagen wir mal, Gräfin Bettina, Sie sind seit 2007 Geschäftsführerin der Mainau GmbH. Wie hat sich die Mainau in den letzten Jahren unter Ihrer Leitung entwickelt?
Ja, die Mainau ist ja ein Ort, der einiges macht. Wir begrüßen jedes Jahr 1 Million und mehr Gäste hier, damit sie sich in unserem Park, in unseren Gärten entspannen, erholen können, das in Beziehung mit der Natur, ob sie mit der Familie oder mit Freunden kommen, dann ist die Mainau auch ein wunderbarer Ort für Tagungen, für besondere Anlässe, für Feste. Und das ist was, was wir in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, so dass wir ja viele Menschen hier begrüßen können und mit ihnen dann auch im Nachhinein hören, dass die Mainau zum Beispiel auf die Bearbeitung der Strategie einen Einfluss hatte, weil man hier unter so alten Bäumen die Pause verbracht hat oder den Check-in für seine Tagung. Und was auch noch eine sehr schöne Entwicklung ist, ist, dass wir über die Gartenkompetenz, die wir hier auf der Mainau haben, wir haben in unserem grünen Bereich, wenn man so will, 70 Mitarbeitende und mittlerweile haben wir einen Online-Handel, der Gartenutensilien auch verkauft, weit über die Grenzen der Mainau hinaus. Und auch Kollegen, die Privatgärten oder auch Gärten von Hotelanlagen planen und pflegen. Und das ist auch eine sehr schöne Entwicklung, dass man so Mainau für zu Hause irgendwie mitnehmen kann.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein richtiges mittelständisches Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt?
Wir haben 180 Mitarbeitende ganzjährig und dann kommen in den Monaten zwischen April und Oktober nochmal etwa 200 Mitarbeitende dazu, die hauptsächlich in den Bereichen Gastronomie und Handel arbeiten. Genau, also wir sind so ein kleines, mittleres, mittelständisches Unternehmen.
Haben Sie dann auch ein Hotel dabei, wo man sich einmieten kann?
Nein, das haben wir nicht. Man kann auf der Insel, wenn man in Klammern noch, nicht übernachten. Es gibt aber einige Hotels in der sehr nahen Umgebung. Wir sind ja in der Nähe von Konstanz hier am schönen Bodensee. Und da kann man sehr entspannt dort übernachten und dann mit dem Schiff zum Beispiel auf die Mainau fahren oder auch mit dem Auto. Wir haben natürlich auch eine Brücke, die uns zuverlässig mit dem Festland verbindet.
Können Sie etwas erzählen zur Geschichte Ihrer Insel?
Ja, die Geschichte der Mainau ist eine sehr schöne und sehr vielfältige. Sie war schon immer ein Ort, an dem man gerne gesiedelt hat. Also es wurden hier ganz frühe Pfahlbauten schon gefunden. Also auch zu der Zeit war die Mainau schon als Ort beliebt. Sie war dann lange im Besitz des Deutschen Ordens, gehörte auch mal zur Reichenau, zum Kloster Reichenau, vor der Zeit des Deutschen Ordens. Und nach der Zeit des Deutschen Ordens wurde sie dann von Großherzog Friedrich I. nach einer Anzahl Jahre mit wechselnden Besitzern dann irgendwann mal gekauft, 1853 genau. Und der Großherzog war ein großer Botanikfreund und er hat sehr viele Bäume, also es war damals so die Mode, landschaftsgärtnerisch tätig zu werden, einen Landschaftspark anzulegen. Und das hat er mit großer Begeisterung gemacht und hat entdeckt, dass in Karlsruhe, wo er ja seinen Hauptsitz hatte, viele dieser Pflanzen, Exoten, gar nicht so gut überlebt haben, weil da einfach die Wetterveränderungen, die Temperaturveränderungen sehr schnelle waren. Und auf der Mainau durch diese Umgebung von wirklich Wasser verändern sich die Temperaturen auf der Mainau sehr langsam. Also im Frühling erhitzt sie sich sehr langsam, weil der See drumherum wie ein Kühlgürtel wirkt. Und im Herbst wärmt er die Insel noch etwas länger. Und deshalb kommen Fröste sehr spät durch. Und da ist, hat er einfach viele Bäume gepflanzt. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte, weil deshalb unser Park jetzt 150 Jahre alt ist und wir sehr tolle Bäume hier haben dürfen.
Können Sie etwas zur Größe sagen oder vielleicht auch einen Vergleich angeben, damit man sich die Dimensionen vorstellen kann?
Ja, gerne. Die Mainau ist insgesamt 45 Hektar groß. Das ist ziemlich klein. Und 25 Hektar davon sind für Gäste zu besuchen. Auf der Südostseite hauptsächlich. Und dann gibt es so einen Gürtel oder einen Bereich von 20 Hektar, den wir so als Backstage brauchen. Da sind unsere Restaurants, unsere Anzuchtsgärtnerei. Da versorgen wir unsere Betriebe von einer Fahrstraße her.
Jetzt wehen auf Ihren Gebäuden ja die schwedischen Nationalflaggen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, tatsächlich ging es in der Geschichte dann so weiter, dass Großherzog Friedrich I. die Mainau seinem Sohn vermacht hat, Friedrich II. Und der wiederum hat die Mainau seiner Schwester Victoria geschenkt. Denn Victoria hatte einen großen Faible für Park und Gärten. Und sie war damals schon verheiratet mit dem schwedischen Kronprinz Gustav, der dann später als Gustav V. schwedischer König wurde. Und so kam die Mainau in schwedischen Besitz. Und unser Vater, wir sind ja 5 Geschwister, war der Enkel von Königin Victoria. Und er ist durch die frühe Trennung seiner Eltern bei seiner Großmutter aufgewachsen. Und so kam dann die Mainau über seinen Vater an ihn. Er hat dann die Mainau gekauft. Und so ist jetzt heute mit der Familie Bernadotte wieder eine schwedische Familie auf der Mainau. Und wir hissen sehr gern die schwedische Flagge und halten schwedisches Brauchtum lebendig, damit man das hier vor Ort erleben kann.
Was haben Sie jetzt für eine Verbindung zum schwedischen Königshaus genau? Sind Sie eine Cousine des aktuellen Königs oder wie ist das? Oder eine Nichte?
Ja, tatsächlich ist es so, dass in unserer Familie eben ein Generationenshift so ein bisschen da ist. Dadurch, dass unser Vater Jahrgang 1909 ist und deswegen sind der aktuell schwedische König und wir Cousins und Cousinen zweiten Grades. Also unsere Großväter waren Brüder.
Sie sind adelig. Wie muss man sich Ihre Kindheit und Jugend vorstellen? Wie wächst man in so einem Umfeld auf?
Ich glaube, dass das Aufwachsen auf einer Insel tatsächlich sehr prägend war, weil eine Insel ein wunderbarer Ort ist für Kinder, um aufzuwachsen und dazu noch eine Insel, auf der es keinen Autoverkehr gibt. Also unsere Eltern waren immer sicher, dass hier kein Kind verloren geht. Und gleichzeitig war die Insel ein großer Spielplatz für uns und wir sind aufgewachsen, natürlich auf der einen Seite mit der Verantwortung, die man ja auch spürt, wenn man in einem Schloss aufwächst, in dem sehr viel Geschichte allgegenwärtig ist und auch im Unternehmen aufwächst, wo man die Kunden jeden Tag sieht, wenn man aus der Haustür geht. Und gleichzeitig sind dann Gäste aber abends auch mal zu Hause. Und dann gehörte die Insel uns. Und wir haben von jedem Baum eine genaue Vorstellung gehabt, wie gut man da drauf klettern kann, wussten, wie tief jeder Bachlauf ist und sind auch an Stellen rumgekrochen, von denen wir heute froh sind, dass unsere Eltern es nicht wissen.
Welche Herausforderungen bringt es denn mit sich, so ein traditionsreiches Familienunternehmen in die Zukunft zu führen? Das ist ja möglicherweise nicht ganz so einfach.
Ich glaube, jeder Unternehmer und vor allen Dingen jedes Familienunternehmen überlegt sich im Wandel der Zeit, welche Dinge sind die, die wir bewahren wollen und sollen und in welchen Bereichen wollen und sollen wir uns verändern. Und schönerweise haben wir immer vor Augen geführt bekommen, dass Natur ist ein großartiger Lehrmeister und das lernt man sofort in der Natur, verändert sich alles dauernd. Und deswegen verändert sich auch das Unternehmen dauernd. Und die Herausforderung, würde ich sagen, ist, dass sich die Umwelt sehr viel schneller verändert, als man sich gerne mitverändern möchte. Und das ist schon eine Herausforderung, gerade wenn man mit so einer langsamen Form der Kunst arbeitet, wie die Meinau das tut. Wenn wir einen Baum pflanzen heute, dann können wir einen Großbaum pflanzen, der ist dann vielleicht schon 10 Jahre alt oder auch 20 Jahre alt. Aber seine volle Statur und seine volle Wirkung wird er einfach erst in 40 Jahren entfaltet haben. Und das sind so Zeiträume, in denen man dann eben denkt und dann diese schnelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung damit zu kombinieren, das ist für das Unternehmen Meinau eine Herausforderung. Die Frage war nach der Herausforderung, wenn man sich die Frage stellt, wie meistern wir denn die, ist natürlich das Thema, was können wir voneinander entkoppeln? Wie können wir in Langfristigkeit denken? Weil Gras wächst nicht schneller, auch wenn man da dran zieht und ein Baum auch nicht. Und natürlich kann man aber trotzdem gewisse Dinge schneller entwickeln und verändern. Und das mussten wir als Unternehmen lernen. Und das ist, so kann man das meistern.
Welche meinen Sie zum Beispiel? Welche Dinge?
Zum Beispiel, dass wir sind ja als Meinau, als Besuchsort Meinau, ziemlich wetterabhängig. Das heißt, wenn es regnet, macht es einfach nicht so viel Spaß, hier auf der Insel spazieren zu gehen. Und da war für uns klar, wir müssen uns damit befassen und an der Wetterunabhängigkeit arbeiten. Und deshalb sind wir mittlerweile auch Ort für Tagungen, für Konferenzen, für Hochzeiten, haben eben zum Beispiel auch einen Online-Shop entwickelt, in dem man sich Produkte nach Hause bestellen kann, sodass die Wetterabhängigkeit immer weiter neutralisiert wird.
Sie achten ja sehr auf Nachhaltigkeit. Haben Sie Sorgen, dass wenn sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland verschlechtert, dass dann Nachhaltigkeit dem zum Opfer fallen könnte? Wir sehen hier in Amerika, hinkte hinterher, was vor allen Dingen Klimathemen betraf. Joe Biden hat da stark aufgeholt, die Administration, und Donald Trump schmeißt jetzt alles über den Haufen. Viele Trends, die aus Amerika kommen, sind ansteckend. Fürchten Sie auch da, dass es vielleicht eine kulturelle Ansteckung gibt?
Leider sehen wir schon, dass es diese Themenverschiebung gibt, dass die Priorität von Nachhaltigkeitsthemen zurückgeht. Natürlich hoffen wir, dass das nicht in allzu großem Maße passiert, sage ich mal. Und was tun wir? Ne? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, das auch immer wieder zu besprechen, dass Naturschutz im letzten Ende Menschenschutz ist, weil der Mensch braucht die Natur als Grundlage des Lebens. Andersrum, die Natur ist sehr gut unabhängig vom Menschen. Ne? Also der Planet kann ganz gut ohne uns zurechtkommen. Und deswegen sind wir als, egal ob Unternehmen, Unternehmerfamilie, Menschen, sehen wir unsere Rolle, ja, das zu promoten, das immer wieder zu erklären und auch vor Augen zu führen. Aber ja, wir haben natürlich die Sorge, dass da eine Themenverschiebung, Prioritätenverschiebung stattfindet.
Wenn Sie die Erfahrung gemacht haben, dass sich das schon verschiebt, wenn wir Sie richtig verstehen, wie kriegen Sie das mit? Was heißt das konkret? Woran machen Sie das fest?
Es ist natürlich also sehr spürbar an Entwicklungsprogrammen, Förderprogrammen zum Beispiel, da wo es darum geht, Biodiversität zu fördern oder intakte Ökosysteme zu fördern. Das öffnet sich dann in Richtung, naja, wir können jetzt allgemein Dinge fördern, die irgendwo einen grünen Anstrich haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen provokant an. Aber man merkt das schon, dass man versucht, dieselben Gelder in einen größeren Themenbereich, einem größeren Themenbereich zu widmen, der da einfach das weiter öffnet.
Aber Ihre Besucher, das sind ja alles Hardcore-Floristen gefühlt, die genießen ja diese Blumeninsel Mainau. Also von denen kriegen Sie es nicht gespiegelt. Ne? Wer zu Ihnen kommt, der genießt das auch.
Ja, ja. Also unsere Gäste schätzen uns sehr glücklich, weil wir ganz tolle Gäste haben, die hierher kommen. Die sind im Urlaub, haben einen Tag frei, wollen ihren Freunden schöne Dinge zeigen und wählen dafür einen Park und Gärten und die Natur. Und das ist natürlich sehr toll. Und gleichzeitig merken wir auch da, wir möchten natürlich als Unternehmen auch zeigen, was kann denn jeder Einzelne tun, um zum Beispiel möglichst nachhaltig sich zu verhalten, und bieten an, wenn Sie jetzt bei uns einkehren in einem Café oder Restaurant, können Sie ja wählen zwischen Bio und Nicht-Bio Gerichten oder auch in unseren Shops können Sie biozertifizierte und nicht biozertifizierte Artikel kaufen. Und da merkt man dann schon, wie groß der wirtschaftliche Druck ist, weil natürlich ein Produkt, das mit größerem Aufwand hergestellt ist, das kostet einfach manchmal etwas mehr. Und dann hört man zwar den Wunsch, wir möchten gerne regionale und auch ökologische Artikel im Sortiment sehen, aber sie werden nicht in dem Maße gekauft, in dem die Gäste sie sich wünschen. Und insofern kriegen wir natürlich schon gespiegelt, wie Prioritäten im Konsumerbereich gesetzt werden.
Der Tourismus in die USA lässt stark nach. Geht dann woanders hin? Sehen Sie da vielleicht auch schon einen stärkeren Zustrom zu Ihnen? Und wie groß ist der europäische Anteil von Touristen, die zu Ihnen kommen?
Leider sehen die statistischen Daten, die wir bekommen, immer ein bisschen zeitverzögert. Wir sehen aktuell, also die Gäste, die auf die Mainau kommen, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist viel Deutschland, Österreich und Schweiz in etwa, also sehr viel Deutschland, Österreich und Schweiz in gleichen Teilen in etwa. Und etwa 10% unserer Gäste kommen aus dem, also internationale Gäste. Und tatsächlich sehen wir eine starke Zunahme von Gästen aus den USA nach Europa, auch in unsere Region. Ich könnte jetzt noch keine Zahl nennen, dass wir ein Umlenken von internationalen Gästen in unsere Region gesehen hätten aus den USA. Nicht, dass uns das bewusst geworden wäre durch Rückmeldungen.
Sie haben das ganze Jahr geöffnet, das heißt, man kann auch im Winter mit der Familie Ihre Parks besuchen?
Ja, das ist richtig. Wir sind das ganze Jahr über da, weil die Natur das ganze Jahr über ein tolles Ausflugsziel ist. Und natürlich unterscheidet sich übers Jahr hinweg, was man bei uns sehen kann. Sie können zum Beispiel, wenn Sie im März kommen, eine tolle Orchideenschau sehen. Damit startet unser Mainau-Jahr. Und dann wandelt sich das über den Mai die Rhododendren, im Juni die Rosen. Dann geht es über in einen tollen Sommerflor und Dahlien. Und dann im November, Dezember haben wir Glanz anderer Art. Da haben wir uns mit einem Partner zusammengetan und zeigen einen Christmas Garden. Und der findet in den Abendstunden statt, wenn es schon dunkel ist. Und dann werden Park- und Gartenräume der Mainau beleuchtet. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also es ist ein sehr breit gefächertes Spektrum, was man bei uns so sehen kann über die 12 Monate hinweg.
Wie viele Blumen und Pflanzen kann man bei Ihnen in Gewächshäusern sehen oder ist das alles draußen?
Das meiste ist tatsächlich draußen. Man kann in unserem Palmenhaus eine schöne Sammlung an Palmen sehen, verschiedener Art, aus verschiedenen Kulturräumen. Und zu verschiedenen Zeiten, zum Beispiel eben im März, April, eine Orchideenschau. Die findet dort 7 Wochen lang statt. Und auch im Herbst bauen wir dann eine tolle Herbstausstellung auf. Zum Beispiel dieses Jahr widmen wir uns der Chili. Und da kann man dann schon immer wieder im Innenraum auch Pflanzen sehen. Auch unser Schmetterlingshaus, was eines der größten in Deutschland ist, hat natürlich eine tolle Pflanzenwelt, die dann tropisch ist. Und das ist natürlich auch eine schöne Chance, da eine andere Klimazone zu zeigen. Also ich würde sagen, es ist vielleicht 15% im Innenraum und der Rest ist draußen. Und dann kann man natürlich noch einen schönen Spaziergang durchs Schloss machen, unsere Ausstellung anschauen, Schlosscafé einen schönen Kaffee trinken. Oder was wir auch immer wieder anbieten, sind Führungen hinter die Kulissen in unsere Gärtnerei, in unser Schloss, sodass man nicht nur Pflanzen im Innenraum sehen kann, sondern auch noch Einblicke in die Geschichte und in die Tätigkeit dessen bekommt, was die Mainau so macht.
Jetzt sind Sie ja nicht nur Geschäftsführerin der Mainau, sondern auch Präsidentin des Kuratoriums der Nobelpreisträgertagung in Lindau. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ja, diese Tagung wurde von unserem Vater mitgegründet und die erste Nobelpreisträgertagung hat 1951 stattgefunden. Und das waren 2 Lindauer Ärzte, die diese Idee hatten, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg die deutschen Mediziner, das war die Ursprungsgruppe, wieder mit den internationalen Kollegen in der Wissenschaft und in der Forschung vernetzen sollte, damit man wieder möglichst schnell in ein Zusammenarbeiten kommt. Und so ist diese Tagung gestartet, weil unser Vater derjenige war, der einen Kontakt nach Schweden hatte, zur Nobelstiftung. Und dort konnte man dann, jetzt gab es in den 50er Jahren weder Internet, wo man irgendeine Adresse von einem Preisträger mal schnell nachschaut, noch den Namen. So konnte man relativ, mit vergleichsweise weniger Aufwand Kontakte herstellen und die Preisträger einladen. Und das war der Start. Und seitdem hat sich die Tagung weiterentwickelt in eine Tagung, zu der jedes Jahr etwa 35 Nobelpreisträger, Nobelpreisträgerinnen nach Lindau kommen, 550 junge Wissenschaftler aus 80 plus x Ländern. Und unsere Familie ist sozusagen der Link zwischen dem Bodensee und Schweden, über die Familie Bernadotte, über die Anknüpfung nach Schweden. Und deswegen war nach meinem Vater wurde unsere Mutter dann zur Präsidentin gewählt. Und jetzt ich, Familie hat sich einfach dort immer engagiert.
Jetzt sind Sie mit der Tagung aufgewachsen. Was sind denn so prägende Momente mit Nobelpreisträgern, wenn Sie sich an Ihre Kindheit oder jungen Jahre zurückerinnern?
Die Nobelpreisträgerinnen und Preisträger sind ganz tolle Menschen, die sehr viel Spaß daran haben, mit jungen Menschen zusammenzukommen und die sehr den Erfolgsfaktor, sich die Neugier zu bewahren, wirklich erfahren haben. Und ich kann mich an tolle Mittagessen erinnern. Wir waren als Kinder ja immer nur an einem Anlass mit dabei, zu einem Mittagessen, wo Preisträger dann irgendeinen Gummischlauch dabei hatten und wir mit irgendwelchen Wassergläsern dann hier kleine Experimente vollführt haben, was darin endete, dass der ganze Tisch nass war, aber die Eltern nichts sagen konnten, weil wir haben ja nur nach Anleitung der Nobelpreisträger hier kleine physikalische Experimente gemacht. Das sind sehr schöne Begegnungen, die sich natürlich im Laufe der Zeit dann verändern. Über Jugendliche und Erwachsene spricht man dann über andere Dinge. Und das ist sehr toll, mit Menschen immer wieder zusammenzutreffen, die in ihrem Leben viel ausprobiert haben und durch ein Durchhaltevermögen und Neugierde und immer wieder aufstehen, wenn etwas nicht funktioniert hat, erfahren haben, ja, wie wichtig es ist, etwas zu tun, was einen wirklich überzeugt, wofür man brennt, was man wirklich, zum Beispiel eine Frage, die man wirklich lösen möchte, eine Antwort, die man wirklich finden möchte und wie welchen großen Wert auch unerwartete Erkenntnisse und Entdeckungen haben, dass man da manchmal einen Weg, den man dachte, okay, den beschreite ich jetzt, und dann kommt auf einmal so ein Fragezeichen vorbei, dass es da manchmal wichtig ist, von dem großen Weg abzugehen und so eine kleine Abzweigung zu nehmen, weil da vielleicht eine wichtige Antwort gefunden werden kann. Und es sind ganz tolle Begegnungen.
Vielleicht bekommen Sie auch mal Besuch von Donald Trump, der arbeitet ja an einem Friedensnobelpreis. Zeichnet sich hier in den USA insbesondere durch die Unterwanderung der Wissenschaft aus und auch die große Einflussnahme, wir sehen es bei den Universitäten. Glauben Sie da, dass Ihr Netzwerk und die Nachfrage bei Ihnen noch sich steigern wird, jetzt nicht nur von Nobelpreisträgern, sondern auch von den Wissenschaftlern grundsätzlich, die bei Ihnen teilnehmen?
Die Wissenschaftscommunity ist sich sehr bewusst, dass die eine große Aufgabe hat, zu erklären, wie wissenschaftliche Arbeit funktioniert und wie Daten und Fakten zustande kommen, und ist auch in der Reflexion sehr kritisch, weil sie verstanden hat, dass durch zu wenig Kommunikation und zu wenig Abholen da, wo Menschen sind, dieser Gap entstanden ist zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Und allein schon dieser Impuls, den wir unter Corona gesehen haben, dass Fakten zu Dingen gemacht wurden, an die man glauben kann oder nicht, und Meinungen zu Fakten erklärt wurden, hat dazu geführt, dass Wissenschaftler und Forscher sich sehr viel mehr anstrengen und sehr viel mehr reflektieren. Wie müssen wir kommunizieren? Wo holen wir die Menschen ab? Mit wem können wir uns zusammentun, der in der Kommunikation uns helfen kann, Dinge gut zu erklären? Und das hat schon dazu geführt, dass auch bei unserer Tagung das viel mehr Thema ist. Und ich würde schon sagen, dass ja, wer mit offenen Augen und Ohren durch den Alltag und durchs Leben geht, genug Impulse bekommt, dafür Dinge zu verbessern. Sei es Kommunikation von wissenschaftlicher Arbeit, überhaupt Dialogfähigkeit zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Auch das ist ja, sind Sektoren, von denen es ganz wichtig ist, dass sie noch besser einander verstehen und die Schnittstellen irgendwie noch besser vernetzt werden.
Jetzt ist Tanja die USA, die US-Politik mit Trump angesprochen, aber jetzt auch die deutsche Bundesregierung ist ja so die ersten Monate jetzt im Amt. Sie haben gute Verbindungen nach Schweden. Wenn Sie das so vergleichen mit Schweden, wie nehmen Sie denn die Stimmung in Deutschland gerade wahr, politisch und auch wirtschaftspolitisch?
Ich nehme es im Vergleich Deutschland zu Schweden so wahr, dass die Deutschen sehr kritisch sind sich selber gegenüber und vor allen Dingen die Gesellschaft, zum Beispiel gegenüber der Wirtschaft, oder auch die Wirtschaft sich selber in einem sehr kritischen Licht sieht und eher die Mankos beleuchtet, während man in Schweden mehr die Chancen in den Mittelpunkt stellt und chancenorientiert sozusagen schaut, was könnten wir denn tun, welche Dinge könnten wir, wo könnten wir ansetzen, um voranzukommen, um erfolgreich zu sein. Das ist vielleicht so der Grundunterschied.
Welche Wünsche hätten Sie denn an die deutsche Politik?
Ich würde mir wünschen, dass in einem Wir gedacht wird und weniger parteipolitische Prioritäten gesetzt werden, sondern in einer Entwicklungsrichtung für die Gesellschaft. Es ist klar, dass da verschiedene Konzepte sozusagen besprochen und verhandelt werden müssen. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, aber so dieses gefühlte Hin und Her ist sehr ermüdend. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Diskussion vielleicht hinter verschlossenen Türen stattfindet und dann auf der Bühne in Anführungszeichen mehr mit einer Stimme gesprochen wird, damit ein gefühltes, so wir haben uns jetzt für einen Weg entschieden und den gehen wir jetzt, mehr stattfindet, weil ich glaube, dass das für die Glaubhaftigkeit und die Zutrauen in politische Steuerung gut wäre.
Wenn Sie so in die Zukunft schauen, welche Ziele hat die Mainau-Chefin für die Zukunft?
Mit der Mainau wollen wir uns auch in Zukunft einbringen für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft, indem wir mit dem, was wir hier haben, jedem und jeder vor Augen führen, wie toll die Natur ist und was für eine wunderbare Basis für unser Leben sie ist und auch was jeder tun kann, um das zu unterstützen.
Aber geht es ein bisschen konkreter? Also welche konkreten Projekte planen Sie denn? Sie könnten ja, weiß ich nicht, Sie könnten Retail ausrollen und könnten Mainau draufschrauben, Blumensamen verkaufen, egal was. Gibt es irgendwelche unternehmerischen Konzepte, wo Sie sagen, okay, das spukt uns im Kopf rum? Oder ist es da eher so, dass Sie auf klassisch draufsetzen, die Insel zu bewahren?
Also um es etwas konkreter zu machen, möchten wir, dass die Mainau als ein Ort fungiert, der gute Impulse gibt für Dialog, für, sag ich mal, Nachhaltigkeitsthemen und werden als Tagungsort zum Beispiel nicht nur Ort sein, wo man sich einbuchen kann mit seiner Tagung oder Konferenz, sondern bewusst Impulse mit in diese anbieten, Impulse mit hineinzugeben, mit denen man einen guten Transfer machen kann. Was können wir als Unternehmer von der Natur lernen und in unser unternehmerisches Handeln zum Beispiel einbauen? Also das ist eine Entwicklungsrichtung, die wir sehr gezielt gehen. Und auch im Onlinehandel den Fokus legen auf regional produzierte, nachhaltige Produkte, in möglichst nachhaltigen Prozessen denken. Das bedeutet, die Produkte, die Sie bei uns kaufen können, die kaufen wir nicht vom Lieferanten und schicken sie erstmal hierher, um sie dann wieder zu Ihnen zu schicken, sondern wir machen nur in Anführungszeichen diesen Missing Link von Ihnen zum Lieferanten und dann nimmt die Ware nur einmal diesen Weg.
Jetzt ist die Nachhaltigkeit und Austausch und Werte, wenn Ihnen die so wichtig sind und Sie schauen in Sandras Wahlheimat, die USA, und sehen, dass Donald Trump das alles wegwischt gefühlt. Also vom Female Empowerment zu Nachhaltigkeit zu ökologischen Schutzmaßnahmen stellt er ja vieles in Frage oder wischt das weg. Wie wirkt das auf Sie? Begreifen Sie da manchmal die Welt nicht mehr oder sagen Sie froh, dass ich hier auf meiner schönen kleinen Insel bin?
Es macht, es beschäftigt mich sehr, weil ich nicht gedacht hätte, dass in einer solchen Geschwindigkeit Dinge verändert werden können, von denen wir alle dachten, sie seien so gut verankert und in so großer Stabilität vorhanden. und werde aber immer wieder dann erinnert, nicht die Macht des Faktischen zu unterschätzen. Und das ist einfach ja etwas, was da sehr, was einem sehr stark vor Augen geführt wird. Bin ich froh, dass wir hier auf unserer Insel sind. Ich denke, wir haben vielleicht einen gewissen zeitlichen Aufschub, den wir aber nicht dazu verwenden sollten, einfach nur froh zu sein, dass wir hier sind, sondern den wir dazu verwenden sollten, uns zu überlegen, was können wir denn tun, um mit den Menschen als Gesellschaft im Dialog zu sein zwischen unterschiedlichen Überzeugungsgruppen, damit wir Dinge besprechen, Lösungen finden für Probleme, die dazu führen, dass Menschen zum Beispiel die Extreme, politischen Extreme wählen. Wie können wir dem vorbeugen? Und ich möchte das gar nicht so verstanden wissen, dass ich denke, es gibt ja, wie soll ich das sagen? Nein, mein Bild ist, wir sind eine Gesellschaft und wir sind ein großes Wir aus vielen verschiedenen Menschen. Und wir sollten eine Lösung dafür finden, wie wir die Bedürfnisse einer Gesellschaft möglichst in Einklang bringen. Weil das garantiert ein gutes in die Zukunft gehen miteinander. Weil ein Polarisieren und ein sich immer mehr in verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen aufteilen und entfernen, ist keine gute Entwicklung. Also es geht darum, wieder zueinander zu finden, zu verhandeln.
Apropos Zukunft, Sie haben 3 Kinder, haben die schon Interesse angemeldet, das Unternehmen weiterzuführen oder gibt es da irgendwelche anderen Pläne?
Unser Familienunternehmen und die Konstruktion ist ja eine sehr spannende. Wir sind seit 1974 gehören die Anteile an der Mainau GmbH einer Stiftung, der gemeinnützigen Lennart-Bernadotte-Stiftung. Und insofern hat die Familie eine ganz andere Rolle in Bezug auf das Unternehmen. Sie ist nämlich mehr Familie, die einen persönlichen Bezug, eine persönliche Bezugspersonen darstellt und nur in zweiter Linie operativ tätig im Unternehmen. Und insofern geht es bei der nächsten Generation in erster Linie darum zu erklären, was ist die Mainau, warum tun wir, was wir tun, welche Rollen gibt es in Bezug auf die Familie. Und die nächste Generation, die sind alle noch ziemlich jung, das lässt sich noch nicht sagen, in welche Richtung das geht. Das beobachten wir und sprechen natürlich viel über die Mainau, über die Lennart-Bernadotte-Stiftung und sind da mit der Jugend im Gespräch. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, wie im Lichte der Zeit, die dann herrscht, eine nächste Generation dieses Konstrukt nachfolgt, übernimmt, weiterentwickelt und gestaltet.
Jetzt ist die Mainau ein Familienunternehmen. Das ist nicht immer ganz einfach. Welche Herausforderungen gibt es denn da?
Ja, es ist tatsächlich sehr spannend. Wenn man eine Familie ist, dann hat man bestimmte Rollen und im Hinblick auf ein Unternehmen hat man wiederum andere Rollen. Das heißt, jeder hat irgendwie 2 Hüte auf. Und da gibt es ganz interessante Paradoxien sogar, die Stärken und Schwächen zugleich sein können.
Welche meinen Sie?
Genau, wenn man sich das so vorstellt, in einer Familie werden Sie Mitglied per Geburt. Und im Unternehmen können Sie sich aussuchen, stoße ich da dazu? Und man kann sich auch aussuchen, wann man da wieder austritt sozusagen. Und das sind 2 Dinge, die sich wirklich 180 Grad entgegenstehen. Und die muss man als Familie und als Unternehmen unter einen Hut bringen. Und das sind sehr spannende Dinge, die für sehr viel Gesprächsstoff sorgen und auch sehr viel Raum für Erkenntnisse lassen. Ne? Also wie moderieren wir Gespräche, wie zum Beispiel, wenn es um die Nachfolge geht, definieren wir, welche Kompetenzen auch Familienmitglieder brauchen, wenn sie bestimmte Rollen in Bezug auf das Unternehmen wahrnehmen wollen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld.
Aber jetzt gibt's ja immer noch eine Wahlfreiheit. Was machen Sie denn, wenn Ihre Kinder sagen, ach Mutter, ich wandere lieber aus, interessiert mich nicht, was du machst oder was meine Vorfahren gemacht haben?
Das Wichtigste ist ja, dass die richtige Person am richtigen Platz sitzt. Und ich glaube, es ist das Schlimm oder etwas, was gar nicht gut ist, jemanden, der etwas nicht machen möchte, zu etwas zu zwingen. Weder wird die Person da drin glücklich werden, noch wird sie dann gut sein. Und das ist dann letztendlich fürs Unternehmen auch nicht gut. Und insofern ist es das Allerbeste, was man tun kann, immer miteinander zu sprechen. Was sind Stärken, was sind Schwächen, was möchte jemand machen, um wirklich für alle Beteiligten eine sehr gute Lösung zu finden. Und in dem Fall sollte man Ehrlichkeit feiern.
Wie haben Sie das denn mit Ihren Geschwistern ausgelotet? Und was machen die jetzt?
Da sind verschiedene Faktoren beteiligt. Ne? Wir sind ja 5 Geschwister innerhalb von 8 Jahren. Da war zum Beispiel allein schon vom zeitlichen Ablauf her die Frage, in welcher Phase wird welche Frage beantwortet. Und so kommt es zum Beispiel, dass Graf Björn und ich in der Geschäftsführung sind, die anderen 3 Geschwister im Stiftungsvorstand als Beispiel.
Also alle sind involviert.
Ja, genau. Alle sind involviert, da eben die Anteile der Mainau in einer Stiftung eingebracht sind und alle 5 Geschwister bilden zusammen mit 2 Externen den Stiftungsvorstand.
Das war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, Gräfin Bettina.
Ja, vielen Dank auch an Sie beide.
Dankeschön, Gräfin Bernadotte.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.